Wenn man die Königsbücher nur als politische Chronik liest, bleibt vieles fremd und weit weg vom eigenen Leben. Doch hinter Intrigen, Ehebündnissen und blutigen Umstürzen steht ein Gott, der seine Verheißungen hält und zugleich unbestechlich heilig ist. Die dunkle Gestalt der Isabel und das Auftreten Jehus werfen ein Licht auf die Frage, wie Gott mit einer abgefallenen, vermischten Religion umgeht und was das mit unserem heutigen Glauben zu tun hat. Joram und Ahasja, Kompromiss mit dem Haus Ahab. Bei Joram verdichtet sich die Tragik eines Königs von Juda, der zwar im Stammbaum David steht, aber innerlich eine andere Geschichte schreibt. Der Bericht sagt nüchtern, und er ging auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs tat, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Die Ehe mit der Tochter Ahabs war nicht nur ein politisches Bündnis, sie öffnete seinem Herzen eine andere Denkart. Er war König in Jerusalem, aber er lebte nach Samarias Maßstab. So wird deutlich, wie Verwandtschaft und Nähe zu einem falschen System allmählich die inneren Maßstäbe verschieben. Man bleibt äußerlich noch am richtigen Ort, doch die Wege, die man geht, stammen aus einer anderen Welt. Joram heiratete Ahabs Tochter und folgte dem Weg der Könige Israels, so wie es auch das Haus Ahab getan hatte. Obwohl er König über Juda war, ging er den Weg der Könige Israels, weil er mit dem Haus Ahab verwandt war und unter dessen Einfluss stand. Mitten in diese dunkle Linie hinein steht wie ein fester Anker der Satz, aber der Herr wollte Juda nicht vernichten um seines Knechtes David willen, wie er ihm zugesagt hatte, dass er ihm eine Leuchte geben wolle seinen Söhnen alle Tage. Gottes Treue hält Juda, während Joram Juda in die Bahnen Israels zieht. Das ist eine ernste und zugleich tröstliche Spannung, Gott trägt sein Volk, aber er deckt die Vermischung nicht zu. Geistlich gesehen erinnert Joram daran, wie ein gläubiger Mensch in Strukturen hineingeraten kann, in denen der Name Gottes noch klingt, aber andere Interessen den Ton angeben. Gerade dann bleibt Gottes Zusage bestehen, doch sie wird als tragende Gnade erlebt, nicht als Freibrief zum Weitergehen auf schiefen Wegen. Ahasja, Jorams Sohn, vertieft diese Entwicklung. Von ihm heißt es, Ahasja war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte ein Jahr in Jerusalem. Und er ging auf dem Weg des Hauses Ahabs und tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie das Haus Ahabs, denn er war mit dem Haus Ahabs verschwägert. Was bei Joram als gefährliche Nähe beginnt, wird bei Ahasja zur vollen Identifikation. Er stellt sich militärisch und politisch an die Seite Jorams von Israel und gerät damit genau in das Gericht hinein, das Gott über das Haus Ahab ausgesprochen hat. Der Ort seiner Bündnisse entscheidet über den Ort seines Endes. Er wollte Sicherheiten im Nordreich gewinnen und fand sich am Schauplatz des Gerichts wieder. So entsteht ein ernstes Bild für jede Zeit, wer sich mit einem religiösen System verbindet, das den Namen Gottes trägt und doch von menschlicher Macht, Tradition und Eigenwillen bestimmt wird, übernimmt auch dessen Wege und dessen Ende. Und doch bleibt in dieser Geschichte eine stille Ermutigung, Gottes Treue zu David und seinem Haus weist über alle missglückten Könige hinaus auf den Sohn Davids, der nicht in Vermischung regiert, sondern in Wahrheit und Gnade. Wer ihm Raum gibt, darf erfahren, dass er auch inmitten eines verwirrten Christentums bewahren, korrigieren und neu ausrichten kann. Selbst wo Wege von Joram und Ahasja unser Herz geprägt haben, ist der Weg zurück nicht versperrt, denn der Herr, der die Vermischung aufdeckt, ist derselbe, der seine Leuchte nicht auslöscht, sondern neu entzündet. Und er ging auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs tat, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Aber der Herr wollte Juda nicht vernichten um seines Knechtes David willen, wie er ihm zugesagt hatte, dass er ihm eine Leuchte geben wolle seinen Söhnen alle Tage. Die Regierungen Jorams und Ahasjas stellen uns nicht zuerst vor die Frage, wie schlecht die anderen sind, sondern wie weit wir selbst uns von einem Umfeld prägen lassen, das Christus mit fremden Interessen vermischt. Ihre Geschichte lädt dazu ein, ehrlich wahrzunehmen, welche Allianzen in unserem Denken, in unseren Gemeinden, in unserer Religiosität entstanden sind und gleichzeitig in der Treue Gottes Ruhe zu finden. Er verurteilt nicht, um zu zerschlagen, sondern um aus der Vermischung herauszulösen und in eine einfachere, wahrere Gemeinschaft mit dem Sohn Davids hineinzurufen. Dort wird unser Glaube nicht von fremden Strömen gezogen, sondern darf wieder vom lebendigen Wort Gottes genährt werden. Jehu und Isabel, Gottes Gericht an der abgefallenen Religion. Jehu betritt die Bühne nicht als stiller Mystiker, sondern als raues Werkzeug des Gerichts. Er wird von Gott eigens durch einen Prophetenjünger gesalbt, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über das Volk des Herrn gesalbt, über Israel. Du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen. Und ich räche das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte des Herrn von der Hand Isabels. Damit wird klar, es geht nicht nur um einen Machtwechsel, sondern um Gottes Antwort auf lang anhaltende Verführung und Gewalt. Die Religion des Hauses Ahab hatte den Namen des Herrn benutzt, um Baalsdienst, Unterdrückung und das Morden an Gottes Zeugen zu decken. Jehu ist nicht das geistliche Ideal, aber er wird zum sichtbaren Zeichen, dass Gott dieses System nicht unbegrenzt bestehen lässt. Isabel, die heidnische Frau Ahabs, ist ein Vorbild der abgefallenen Gemeinde. Das Christentum ist die größte Religion auf der Erde und der weitaus größte Teil davon ist die heutige Isabel, die abgefallene römisch-katholische Kirche. In Offenbarung 2,24 sagt der Herr Jesus, dass Isabel die Tiefen des Satans lehrt. In Matthäus 13,33 mischte diese gleiche Frau Sauerteig, das Element Satans, unter feines Mehl, das den Herrn Jesus als das Speisopfer für die Befriedigung Gottes und des Menschen versinnbildlicht. Im Mittelpunkt dieser Gerichtshandlung steht Isabel. Über ihr Ende heißt es knapp und erschütternd, Isabel aber sollen die Hunde fressen auf dem Feld von Jezreel, und da wird niemand sein, der begräbt. Ihr Name taucht Jahrhunderte später noch einmal auf, wenn der auferstandene Herr die Gemeinde in Thyatira anspricht und über jene sagt, die sich von Isabel prägen lassen, dass sie die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. So spannt die Schrift einen Bogen, die historische Königin, die Götzendienst mit der Religion Israels vermischte, wird zum Bild für eine abgefallene Gestalt der Kirche, in der Christus genannt, aber mit fremden Lehren überdeckt wird. Was beim Haus Ahab in Israel sichtbar war, kehrt im Gewand kirchlicher Macht wieder, prächtig, einflussreich, aber im innersten Kern untreu. Jehu schleudert Isabel aus dem Fenster und überlässt ihren Leib den Hunden. Danach bleibt von ihr kaum etwas übrig, so dass es heißt, und die Leiche Isabels soll auf dem Feld von Jezreel wie der Mist auf dem Acker werden, so dass man nicht sagen kann, das ist Isabel. Die Frau, die alles kontrollieren wollte, verliert am Ende selbst ihr Gesicht. Dieses entwürdigende Ende ist keine Schaulust der Bibel, sondern ein ernstes Zeichen, Gott nimmt es nicht hin, wenn sein Name benutzt wird, um Menschen zu knebeln, Gewissen zu unterdrücken und fremde Mächte geistlich zu taufen. Hinter der glänzenden Fassade einer solchen Religion erkennt er die tiefen Dinge Satans und er wird sie entlarven. Wer unter religiöser Verfälschung gelitten hat, hört in dieser Geschichte mehr als Drohung. Im Licht von Jehu und Isabel zeigt Gott, dass kein Unrecht, das in seinem Namen geschieht, ewig ungesühnt bleibt. Das Blut der Propheten und das Blut Nabots sind bei ihm nicht vergessen. So enthält das Gericht sowohl Trost als auch Warnung, Trost für alle, die von einer Kirche verletzt wurden, die mehr auf Macht als auf Christus gebaut ist, Gott sieht und wird richten, Warnung für alle, die versucht sind, Sicherheit in Strukturen zu suchen, die Christus mit fremden Elementen vermengen. Inmitten dieser Spannung bleibt die Einladung, sich nicht an Isabel zu hängen, sondern an den Herrn der Gemeinde, der in Sanftmut dient und doch seine Heiligkeit nicht preisgibt. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über das Volk des Herrn gesalbt, über Israel. Du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen. Und ich räche das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte des Herrn von der Hand Isabels. Isabel aber sollen die Hunde fressen auf dem Feld von Jezreel, und da wird niemand sein, der begräbt. Jehu und Isabel erinnern daran, dass Gott eine schmerzliche Klarheit besitzt, er unterscheidet zwischen dem Leib Christi und einer Religion, die seinen Namen nur trägt. Diese Unterscheidung ist nicht dazu da, uns stolz über andere zu machen, sondern uns nüchtern und demütig werden zu lassen. Wo wir erkennen, dass Teile der kirchlichen Geschichte und Gegenwart dem Muster Isabels gleichen, dürfen wir gewiss sein, dass Gott kein Komplize ist. Er ruft aus der Faszination religiöser Macht heraus und stärkt jene, die im Verborgenen an seinem Wort festhalten. So richtet das Gericht nicht zuerst den Finger auf andere, sondern befreit das Herz, Christus selbst zu vertrauen, auch wenn das bedeutet, auf beeindruckende, aber untreue Formen von Religion zu verzichten. Christus als gutes Land genießen, nur in rechter Stellung. Hinter den dramatischen Szenen um Ahab, Isabel und Jehu liegt eine leisere, aber tiefere Linie. Gott hat sein Volk in ein Land gebracht, das er ihnen zum Erbteil geben wollte. Dieses gute Land ist in der ganzen Schrift ein Bild für Christus selbst, der seinem Volk alles sein will, was es zum Leben, zum Dienst und zur Freude braucht. Wenn das Land von Götzendienst und Blutvergießen überzogen wird, steht nicht nur der äußere Bestand der Nation auf dem Spiel, sondern der Raum, in dem Gott unter seinem Volk wohnen und sich mitteilen möchte. Wo das Land von Strukturen beherrscht wird, die seinen Namen mit Baalsdienst verschmelzen, entzieht Gott diesem Zustand seine Zustimmung und greift ein, nicht, weil er das Volk verwerfen will, sondern weil er den Raum für seinen Segen schützen möchte. Daran erkennen wir, dass es eine richtige und gerechte Situation geben muss, damit das Volk Gottes das gute Land genießen kann. Diese Verbindung von geistlicher Lage und Genuss wird an anderen Stellen der Schrift ausdrücklich gemacht. So heißt es über das Land, dass es seine Bewohner ausspeien wird, wenn es von Unrecht, Unreinheit und Götzendienst erfüllt ist. Übertragen heißt das, Christus bleibt uns als Retter treu, aber die Qualität unseres Erlebens seiner Gegenwart ist eng an unsere innere Stellung zu ihm gebunden. Wenn das Herz sich an Götzen bindet, seien es religiöse Systeme, Sicherheiten oder eigene Vorstellungen, verliert der Genuss am guten Land an Tiefe. Nicht weil Christus sich verändert, sondern weil unser innerer Zustand dem widerspricht, was er uns sein möchte. Jehu zeigt, wie Gott eine verunreinigte Situation unter seinem Volk richtet und zugleich Grenzen setzt. Er erfüllt den Auftrag, das Haus Ahab zu schlagen, aber er hält an den Kälbern Jerobims fest. So entsteht eine gemischte Bilanz, die Tage aber, die Jehu über Israel in Samaria regierte, 28 Jahre, eine vergleichsweise lange Zeit, in der Gott ihm Raum gibt, und doch beginnt genau in seiner Regierungszeit der schleichende Verlust des Landes. Ein Teil des äußeren Rahmens bleibt bestehen, aber der volle Genuss des Erbes wird eingeschränkt. Damit wird sichtbar, dass Gott sich über jeden Schritt der Reinigung freut, aber keine halben Lösungen segnet, die zwar große Götzen stürzen, eigene religiöse Ersatzgötzen jedoch behalten. Für unser Leben mit Christus bedeutet das, wir können in einem System leben, das seinen Namen bekennt, und doch nur einen bruchstückhaften Genuss seiner Fülle kennen, wenn andere Sicherheiten, Traditionen oder unreflektierte Frömmigkeitsformen seine Mitte verdecken. Christus als gutes Land zu genießen, heißt nicht, alles richtig zu machen, sondern sich von seinem Wort in eine einfache, aufrichtige Beziehung ziehen zu lassen, in der er selbst die Mitte ist. Wo seine Person, sein vollbrachtes Werk und seine Gegenwart unter uns nicht von religiösen Zusätzen überlagert werden, wird das Land weit, sein Friede prägt unsere Beziehungen, seine Gnade trägt unseren Alltag, seine Freude durchdringt auch dunkle Umstände. Gerade in einer Zeit, in der viel vom Christentum, aber wenig von Christus die Rede ist, ist es eine stille, aber kostbare Hoffnung, dass er uns in eine gereinigte Situation hineinführen kann, in der sein gutes Land wieder als Erbe und nicht nur als Begriff erlebbar wird. Die Tage aber, die Jehu über Israel in Samaria regierte, 28 Jahre. So hat sich das Land verunreinigt, und ich suche seine Schuld an ihm heim, und das Land speit seine Bewohner aus. Das Gericht über Ahab und Isabel ist deshalb so ernst, weil es den Raum für den wahren Genuss Gottes freiräumt. Wer diese Geschichte liest, darf sich nicht nur vor der Vermischung erschrecken, sondern auch von einer Sehnsucht nach einer schlichteren, reinen Beziehung zu Christus ergriffen werden. Wo er uns innerlich von falschen Sicherheiten löst, ist das kein Verlust, sondern ein Öffnen des Landes. Auch wenn der Weg der Klärung manchmal schmerzhaft ist, steht am Horizont die Zusage des treuen Gottes, dass er sein Volk nicht aus dem guten Land treibt, sondern alles aus dem Land treibt, was den Genuss an ihm raubt. In dieser Hoffnung lässt sich auch inmitten einer verwirrten religiösen Landschaft vertrauensvoll und mutig weitergehen. Herr Jesus Christus, du siehst alle Verwirrung, alles Unrecht und alle Vermischung, die sich im Laufe der Geschichte auch in deinem Namen angesammelt haben. Du kennst auch die versteckten Kompromisse in unserem eigenen Herzen. Reinige uns durch dein Wort, löse uns von jeder religiösen Bindung, die dein Evangelium verdunkelt, und erfülle uns neu mit der Liebe zur Wahrheit. Stärke in uns das Vertrauen, dass du gerechter Richter und barmherziger Retter zugleich bist, der die Seinen durch Gericht hindurch bewahrt und zu einem tieferen Genuss deiner Gnade führt. Lass uns dich als unser gutes Land immer klarer erkennen und in der Freiheit deiner Gegenwart leben, damit dein Name unter uns geehrt und dein Licht in einer verdunkelten Welt sichtbar wird. Amen.